Die Kinder dürfen nun zum Kindergottesdienst und auch zum biblischen Unterricht. Und wir hören auf den Predigttext, den wir im 1. Thessalonicher Brief finden, 2. Kapitel, die Verse 13 bis 16. 1. Thessalonicher 2, die Verse 13 bis 16. Darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. Denn ihr, Brüder, seid Nachahmer der Gemeinde Gottes geworden, die in Judäa in Christus Jesus sind, weil ihr dasselbe erlitten habt von euren eigenen Volksgenossen, wie sie von den Juden. Diese haben auch den Herrn Jesus und ihre eigenen Propheten getötet und haben uns verfolgt. Sie gefallen Gott nicht und stehen allen Menschen feindlich gegenüber, indem sie uns hindern wollen, zu den Heiden zu reden, damit diese gerettet werden. Dadurch machen sie allezeit das Maß ihrer Sünde voll. Es ist aber der Zorn über sie gekommen bis zum Ende. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns noch einmal beten. Herr, nun zeig uns dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Liebe Gemeinde, hier in Hannover, Mellendorf und auch all die anderen, die uns jetzt von außerhalb begleiten. Der Monat Mai ist ja für so manches bekannt. Für Fußballfreunde bedeutet er jedenfalls, dass die Saison sich ihrem Ende zuneigt. Jetzt kommen die letzten Spiele, die über Meisterschaft, über Abstieg und Aufstieg entscheiden. Jetzt werden die Pokale vergeben, national und international. Am Fußball, da lässt sich vieles zeigen. Dass erst am Schluss abgerechnet wird. Dass ein Team zusammenhalten muss, wenn es erfolgreich sein will. Oder, und darum geht es mir heute, dass ein und derselbe Impuls ganz unterschiedliche, ja gegensätzliche Reaktionen auslösen kann. Ein und derselbe Impuls. Stellen Sie sich ein vollbesetztes Stadion vor, spannendes Spiel bis zum Schluss und dann fällt in der 92. Minute dort vor der Nordkurve das entscheidende Tor. Und die einen, die jubeln vor Freude und die anderen sinken entsetzt in sich zusammen. Die einen springen begeistert von ihren Sitzen auf, die anderen beißen vor Enttäuschung in ihre Fingernägel. Die einen schwenken fröhlich ihre Fahnen, die anderen rollen ihre Fahnen enttäuscht zusammen oder verbrennen sie sogar, was man natürlich in einem Stadion nicht machen sollte. Ein und derselbe Impuls, aber zwei völlig gegensätzliche Reaktionen. Ob sie jubelnd mitfeiern, oder ob sie enttäuscht mit hängendem Kopf nach Hause gehen, das hängt davon ab, auf welcher Seite sie stehen, zu welcher der beiden Seiten sie gehören. Eine Botschaft, aber zwei Reaktionen, die gegensätzlicher nicht sein könnten und bei denen herauskommt, bei diesen Reaktionen, auf welcher Seite einer steht. Genau diese Dialektik beschreibt der Apostel Paulus in den 4 Versen, die heute unseren Predigttext bilden. 1. Thessalonicher 2, 13 bis 16. Wir haben sie unter das Thema gestellt: Gegensätze unvermeidbar. Gegensätze unvermeidbar. Erinnern wir uns nochmal. In den ersten Versen von Kapitel 2 hatte Paulus noch einmal seinen eigenen Dienst in Thessalonike beschrieben. Er hatte ihn reflektiert, hat ihn auch verteidigt. Diesen Dienst, den sie gemeinsam mit Silas und Timotheus dort geleistet haben, Missionsarbeit, Gemeindeaufbau über viele Wochen hinweg. Wir haben das in den letzten beiden Wochen studiert. Und Paulus sagt dort, wir haben alles gegeben. Unser Herzblut, unsere Arbeitskraft, unsere Nerven, unsere Zeit, wir haben alles gegeben. Und zuletzt hatte Paulus dann ihre Arbeit mit dem Bild von Eltern verglichen. Er sagte, wir haben Jesus und euch gedient mit mütterlicher Wärme und väterlicher Eindeutigkeit. Und was das praktisch heißt, haben wir uns genauer angeguckt. Ich erinnere nochmal an den Vers 8, wo Paulus gesagt hat, wie eine Mutter ihre Kinder pflegt, so hatten wir Herzenslust an euch, waren bereit, euch nicht allein am Evangelium Gottes teilzugeben, sondern auch an unserem Leben, denn wir hatten euch lieb gewonnen. Und dann Vers 11, denn ihr wisst, dass wir wie ein Vater seine Kinder, einen jeden von euch ermahnt und getröstet und beschworen haben, euer Leben würdig des Gottes zu führen, der euch berufen hat zu seinem eigenen Reich und zu seiner Herrlichkeit. Wir haben alles gegeben, sagt Paulus, aber es hat sich gelohnt. Und wenn wir jetzt 2 Jahre danach darauf zurückblicken und wenn wir jetzt im Gebet an euch denken, und das tun wir oft, dann können wir Gott nur danken. Und da beginnt unser Predigttext heute, Vers 13. Und darum danken wir auch Gott unablässig oder ohne Unterlass dafür, dass ihr das Wort der göttlichen Predigt, das ihr von uns empfangen habt, nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das in euch wirkt, die ihr glaubt. Denn, liebe Brüder, ihr seid den Gemeinden Gottes in Judäa nachgefolgt, die in Christus Jesus sind. Denn ihr habt dasselbe erlitten von euren Landsleuten, was jene von den Juden erlitten haben. Die haben den Herrn Jesus getötet und die Propheten und haben uns verfolgt und gefallen Gott nicht und sind allen Menschen Feind, indem sie, um das Maß ihrer Sünden alle Zeit voll zu machen, uns wehren, den Heiden zu predigen zu ihrem Heil. Aber der Zorn Gottes ist schon in vollem Maße über sie gekommen. Was sofort auffällt, ist der scharfe Kontrast zwischen diesen beiden Gruppen, die Paulus hier beschreibt. Er beginnt in Vers 13 mit dem Dank für den Glauben der einen, und darum danken wir auch Gott, ohne Unterlass dafür, dass ihr das Wort aufgenommen habt. Und er beendet diesen Text am Ende von Vers 16 mit der Ankündigung von Gottes Zorn über den Widerstand der anderen. Aber der Zorn Gottes ist schon in vollem Maße über sie gekommen. Gegensätze unvermeidbar. Ein Ausleger hat diesen Abschnitt überschrieben mit dem Satz, a people to be glad for and a people to be sad for. Also über die einen kann man nur glücklich sein und über die anderen nur traurig. Ein Wechselbad der Gefühle und Bewertungen innerhalb dieser 4 Verse. Und durch diesen Gegensatz kann Paulus nun umso deutlicher profilieren, was die Christen, was die Gemeinde in Thessalonike und hoffentlich auch hier in Hannover ausmacht und was sie unterscheidet von den anderen. Und wir wollen uns das jetzt mit Hilfe von 3 Gegenüberstellungen klar machen. 3 Gegenüberstellungen, die Paulus in diesem Text hier vornimmt. Und die erste Gegenüberstellung lautet Gottes Wort oder Menschenwort. Das ist das Erste, wenn Sie mitschreiben. Gottes Wort oder Menschenwort. Wir danken Gott ohne Unterlass, dass ihr das Wort der göttlichen Predigt, das ihr von uns empfangen habt, nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort. Das ist der erste Gegensatz. Die einen nehmen das, was Paulus ihnen bringt, als Gottes Wort auf und die anderen nur als Menschenwort. Auf welcher Seite stehst du? Paulus sagt, wir Apostel haben euch Gottes eigene Wahrheit gebracht, seine echte, objektive Offenbarung. Das ist unser Anspruch. Und darum tut ihr gut dran, das 1:1 aufzunehmen als Gottes Wort. Die Verkündigung. Die Unterweisung, die ihr von uns erhalten habt und die wir jetzt durch diesen Brief fortsetzen, ist deshalb göttliche Predigt, wie Paulus schreibt. Es ist göttliche Predigt, als würde Jesus jetzt direkt vor euch stehen und zu euch sprechen. Wörtlich sagt Paulus, ihr habt empfangen das Wort der Botschaft Gottes durch uns, aus unserem Munde. Aber ihr habt empfangen das Wort der Botschaft Gottes. Zwischen das, was Gott euch sagt und was wir formuliert haben, passt kein Blatt Papier. Liebe Leute, das ist eine aufregende Wahrheit. Das ist für uns von größter Bedeutung. Gott hat die menschliche Sprache so geschaffen, dass dadurch seine eigene Wahrheit bruchlos weitergegeben werden kann. Das ist eine sprachphilosophische Sensation. Und das ist ein Ärgernis für die ganze Postmoderne, die sagt, Sprache sei überhaupt nicht in der Lage, verbindliche Wahrheit klar und eindeutig zu vermitteln. Paulus sagt, es ist möglich. Und zwar Gottes Wahrheit nicht nur so im Großen und Ganzen, sondern präzise und im Detail. Und wissen Sie, darum kommt es in der Bibel auch auf die einzelnen Wörter an. Und darum sind auch die biblischen Sprachen, Hebräisch und Griechisch, so wichtig. Paulus hat das an anderer Stelle extra nochmal ausgeführt. In 1. Korinther 2, Vers 13, da sagt er, wir reden davon nicht mit Wörtern von menschlicher Weisheit gelehrt, sondern mit Wörtern vom Heiligen Geist gelehrt. Haben Sie gehört? Mit Wörtern. Also nicht nur die großen Konzepte bekommen wir vom Heiligen Geist irgendwie gezeigt und dann versuchen wir das so gut es geht in unserer Sprache auszudrücken, sondern auch die einzelnen Wörter. 1. Korinther 2,13. Und Leute, darum haben wir euch nicht eine menschliche, sondern eine göttliche Predigt gebracht, sagt Paulus. Nicht eine subjektive Interpretation, sondern eine objektive Offenbarung. Das ist der Anspruch. Und dieses Objektive, dieses Wahre, unterstreicht der Apostel durch ein Wort, das im Neuen Testament ganz auffällig ist. Wir lesen da schnell drüber weg, aber es ist im Neuen Testament ganz auffällig. Er sagt, ihr habt das Wort der göttlichen Predigt von uns empfangen. Paralambano steht da im Griechischen. Empfangen. Und dieses Empfangen steht immer, wenn einem ein fester, verbindlicher, göttlicher Inhalt gewissermaßen übergeben wird. Dann haben wir das Empfangen, einen verbindlichen Inhalt. Paulus sagt das in Galater 1, Vers 12. Ich habe das Evangelium nicht von Menschen empfangen, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Ich habe es verbindlich empfangen. Und in 1. Korinther 15, Vers 3, da geht es ja um diese Botschaft, dass Jesus für uns gestorben und auferstanden ist. Da sagt er, 1. Korinther 15, 3, ich habe euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe. Und dann folgt das Evangelium von Kreuz und Auferstehung. Und hier in unserem Vers 13 steht wieder genau dasselbe Wort. Ihr habt das Wort der göttlichen Predigt von uns empfangen. Verbindliche Wahrheit empfangen. Und das heißt, was wir euch weitergegeben haben, das ist heiße Ware. Das ist pures Gold. Das ist Gottes reine Wahrheit. Es ist kein Menschenwort, obwohl es in menschlicher Sprache und Schrift festgehalten ist. Aber der Inhalt ist rein göttlich. Rein göttlich. Es ist kein Körnchen menschlicher Meinung beigemischt. Und darum ist auch jeder Irrtum und jeder Fehler ausgeschlossen. Darauf ruht die Lehre von der biblischen Irrtumslosigkeit. Und das ist auch logisch. Wenn Gott die Sprache geschaffen hat, die Sprache, die ansonsten in unseren menschlichen Händen natürlich anfällig ist. Wir sind Kinder unserer Zeit. Aber wenn Gott die Sprache geschaffen hat, dann kann er auch dafür sorgen, dass diese Sprache ihm gehorchen muss. Und dann kann Gott dafür sorgen, dass ein Dokument entsteht, von dem Gott sagen kann, was er am Anfang der Schöpfung sagte, es ist sehr gut. Es ist sehr gut. Und Paulus freut sich darüber, dass die Thessalonicher das kapiert haben. Er sagt, wir freuen uns für euch, dass ihr das verstanden habt. Unsere Verkündigung bei euch war Gottes Wort und nicht Menschenwort. Und das ist die Wahrheit. Er sagt, wie es in Wahrheit auch ist. Ihr habt euch das nicht eingeredet mit dem Gotteswort. Ihr habt es als Gotteswort aufgenommen, wie es in Wahrheit auch ist. Und hier verläuft die Scheidelinie zwischen Gotteswort und Menschenwort. Und das haben die Thessalonicher mit Überzeugung und mit Dankbarkeit so akzeptiert. Und passen Sie auf, was Paulus dann sagt. Er sagt, wir danken Gott, dass das, was ihr objektiv von uns empfangen habt, und jetzt kommt das nächste Verb, dass ihr das auch als Gottes Wort aufgenommen habt und definitiv nicht als Menschenwort. Also das, was ihr von uns objektiv empfangen habt, das habt ihr auch als Gottes Wort aufgenommen. Ihr habt objektiv die Wahrheit empfangen, aber ihr habt sie auch persönlich von Herzen aufgenommen. Und das griechische Wort für aufgenommen ist ein ganz persönliches Wort. Das heißt so viel wie willkommen heißen, mit Freuden empfangen, Gastfreundschaft üben. Dafür kann man das auch verwenden. Ihr habt es aufgenommen, ihr habt es persönlich mit Freuden empfangen. Und so kommt das zusammen. Ihr habt es empfangen, objektiv von Gott, und ihr habt es persönlich aufgenommen in euren Herzen. Ich will Ihnen das an einem Beispiel nochmal deutlich machen. Da macht ein Mann einer Frau einen Antrag und übergibt ihr ein Etui mit einem kostbaren Brillanten, sagen wir mal im Wert von 100.000 Euro. Oder sagen wir mal von mehreren tausend Euro. Heute ist ja Muttertag. Das ist die objektive Tatsache, dieses Etui mit dem Ring. Und das hat sie jetzt empfangen. Aber jetzt kommt es darauf an, was sie damit macht. Wird sie es auch aufnehmen? Wird sie dem Mann vertrauen? Wird sie das Geschenk willkommen heißen? Wird sie glauben, dass der Ring echt ist? Und wird sie sagen, das ist ja sowieso nur Fake. Wird sie voller Freude, Dankbarkeit und Stolz diesen Ring an ihrem Finger tragen? Wird sie es aufnehmen? Verstehen Sie, sie hat es empfangen, objektiv. Der Ring ist da, der Wert ist da, das Etui ist da. Aber wird sie das, was sie empfangen hat, auch aufnehmen? Mit Freude. Wird sie es willkommen heißen? Wird sie ihrem Mann vielleicht sogar noch um den Hals fallen? Und Paulus freut sich und sagt, genau das ist bei euch geschehen. Und genau das geschieht überall, wo Menschen Christen werden und wo Gemeinde Jesu entsteht. Unsere Verkündigung als Wort Gottes habt ihr objektiv empfangen, die Wahrheit. Aber ihr habt es dann auch aufgenommen, voller Freude, voller Dankbarkeit, voller Überzeugung. Und ihr seid in einem guten Sinne stolz darauf, jetzt Gottes Wahrheit zu kennen. Ein Privileg. Und Apostelgeschichte 17, wo ja der Beginn der Gemeinde in Thessaloniki beschrieben wird, beschreibt genau diesen Prozess. Da heißt es zunächst in Vers 2, wie nun Paulus gewohnt war, ging er zu ihnen hinein und redete mit ihnen an drei Sabbaten von der Schrift und tat sie ihnen auf und legte ihnen dar, dass Christus leiden musste, von den Toten auferstehen und dass dieser Jesus, den ich euch verkündige, der Christus ist. Das war die Botschaft. Die haben sie empfangen, objektiv. Und dann heißt es, einige von ihnen ließen sich überzeugen und schlossen sich Paulus und Silas an. Sie haben es aufgenommen. Sie haben es willkommen geheißen. Sie haben sich überzeugen lassen. Und das Wort Gottes wirklich aufzunehmen bedeutet, seine Qualität und seine Würde zu schätzen, die Gott ihm gegeben hat. Und das Wort Gottes wirklich aufzunehmen, bedeutet eben auch diese Scheidelinie von Herzen zu akzeptieren und zu bekennen, die Paulus hier in Vers 13 zieht. Ihr habt es aufgenommen, nicht als Menschenwort, sondern als Gottes Wort, was es in Wahrheit ist. So, und das ist der erste unvermeidbare Gegensatz, zu dem sich die Gemeinde Jesu bekennt. Nicht Menschenwort, sondern Gottes Wort. Aber Moment mal, ruft einer. Der Paulus konnte so reden, klar. Johannes konnte so reden, Petrus konnte so reden. Die waren ja Apostel, aber wir? Wir haben doch nicht annähernd die gleiche Autorität wie sie. Da kann man doch diesen Gegensatz zwischen Gottes und Menschenwort nicht mehr so streng aufrechterhalten. Was haben wir? Wir haben das schriftliche Wort Gottes durch die Apostel. Wir haben das schriftliche Wort Gottes durch die Apostel. Und auch von diesem Wort gilt, was Paulus in 1. Korinther 2, Vers 13 schreibt. Wir reden hier mit Worten nicht wie menschliche Weisheit sie lehrt, sondern wie göttliche Weisheit sie lehrt. Wir lehren und reden mit Wörtern, die nicht menschliche Weisheit lehrt, sondern göttliche Weisheit lehrt. Wir haben dieses Wort. Und darum sagt der Herr Jesus ja auch in Johannes 10, Vers 30, die Schrift kann nicht gebrochen werden. Das ist die Bibel, die Sie in Ihren Händen halten. Die Schrift kann nicht gebrochen werden. Und in seinem letzten Brief, in seinem Vermächtnis, schreibt der Apostel Paulus in 2. Timotheus 3, Vers 16, alle Schrift, das heißt die ganze Heilige Schrift, ist von Gott eingegeben. Die ganze Heilige Schrift, alles, was zur Bibel gehört, ist von Gott eingegeben. Dahinter steht Gott in Person. Ja, in menschlicher Schrift. Ja, in menschlicher Sprache. Aber Gott hat darüber gewacht. Und Jesus hat selbst durch seinen Heiligen Geist den Entstehungsprozess dieses Dokuments orchestriert, inspiriert und finalisiert und von A bis Z überwacht. Und diese Menschen, die er mit seinen Begabungen und mit ihren jeweiligen Sprachstilen gebraucht hat, hat er so geführt, dass am Ende als Produkt herauskam, was er wollte. Und deswegen kann Paulus sagen, die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Und deswegen gilt von dieser Bibel nicht Menschenwort, sondern Gottes Wort. Und wir versuchen dem symbolisch Ausdruck zu geben in unserem Gottesdienst hier dadurch, dass wir uns bei der Schriftlesung erheben. Wir beugen uns ja nicht vor einem Buch, aber wir erheben uns vor dem Gott, der uns dieses Wort gegeben hat. Und da wollen wir uns klar machen, wenn Heilige Schrift gelesen wird, redet nicht ein Mensch, sondern redet Gott. Und die frühen Kirchenväter haben das begriffen. Die haben schon klar gesagt, wir sind nicht wie die Apostel. Die Apostel haben Heilige Schrift gegeben, aber wir stehen auf der anderen Seite. Wir empfangen das. Und nun haben alle, die nach den Aposteln leben, wir Zeugen Jesu, haben alle miteinander einen eindeutigen Auftrag. Dieses Wort, was wir empfangen haben, müssen wir präsentieren. Und zwar so genau wie möglich. Und darum müssen wir alles, was wir lehren und alles, was wir verkündigen und alles, was wir in missionarischen Gesprächen weitergeben und alles, was wir auch im Gemeindeleben praktizieren, an Seelsorge, an Mitarbeiterschulung, an Gemeindezucht, wir müssen alles an diesem Wort ausweisen. Und jedem ist klar, dass wir Menschen dabei immer wieder Fehler machen, dass uns Kurzschlüsse und Irrtümer unterlaufen können. Aber wenn das passiert, dann liegt das nie an der Bibel, sondern immer an uns. Sie kennen ja dieses alte Motto, wenn ein Buch und ein Kopf zusammenschlagen und es klingt hohl, dann muss das nicht an dem Buch liegen. Das Problem liegt bei uns. Aber Gottes Wort ist verlässlich. Und schauen Sie, das ist der Weg, für den Gott sich entschieden hat, sein Reich in dieser Welt zu bauen. Das ist doch spannend. Gott beauftragt fehlerhafte Menschen mit der Weitergabe seines irrtumslosen Wortes. Gott beauftragt fehlerhafte Zeugen mit der Weitergabe seiner biblisch offenbarten Wahrheit. Und das funktioniert. Denn Gottes Wahrheit ist so stark, dass sie sogar zum Ziel kommt, wenn sie von uns begrenzten Leuten weitergegeben wird. Gottes Wahrheit setzt sich durch. Darum müssen wir uns überhaupt keine Sorgen machen. Das können wir dem Herrn überlassen. Allerdings uns zieht der Herr zur Rechenschaft. Von uns fordert er, was Paulus im Namen Jesu auch von seinen Schülern gefordert hat. Von uns fordert er Treue zum Wort, Demut vor dem Wort und gründliche, saubere Arbeit, um das Wort so genau wie möglich weiterzugeben und es nicht mit unseren persönlichen Vorlieben zu vermischen. Und deswegen hat Paulus seinem Mitarbeiter Timotheus mal geschrieben, was genauso für uns gilt. 2. Timotheus 2, Vers 15, bemühe dich darum, dich vor Gott zu erweisen als einen rechtschaffenen Arbeiter. Also als einen, der ordentlich schuftet und der das Wort recht austeilt. Da steht wörtlich eigentlich, der das Wort gerade schneidet. Sie wissen, Paulus war Zeltmacher im Brotberuf und er musste, damit die Häute sauber aufeinandergelegt werden konnten und das Ganze nicht riss, er musste gerade schneiden, er musste präzise arbeiten. Und er sagt, so müsst ihr präzise mit diesem Wort arbeiten. Ihr könnt nicht einmal drüber schauen und sagen, ja, so in etwa wird das wohl gemeint sein und dann legen wir mal los. Sondern ihr müsst präzise sein, ihr müsst genau hingucken, ihr müsst gründlich studieren, ihr müsst gerade schneiden. Das ist unsere Verantwortung. Verstehen Sie, der Herr hat uns sein Wort zu treuen Händen anvertraut. Und wir als seine Gemeinde sind es ihm schuldig, diese Scheidelinie zu achten. Gottes Wort statt Menschenwort. Und die Frage an jeden von uns lautet nun, hast du Gottes Wort schon aufgenommen? Hast du Gottes Wort schon aufgenommen, dankbar und voller Freude? Hast du Gottes Wort so willkommen geheißen in deinem Leben? Woran kann man das merken? Das sehen wir am Ende von Vers 13, wie es weitergeht. Das Wort aufgenommen als Gottes Wort, das in euch wirkt, die ihr glaubt. Denn liebe Brüder, ihr seid den Gemeinden Gottes in Judäa nachgefolgt, die in Christus Jesus sind, denn ihr habt dasselbe erlitten. Das in euch wirkt, die ihr glaubt. Haben Sie es gehört? Wo einer das Wort Gottes aufnimmt, weil er Gott glaubt, da beginnt dieses Wort unvermeidbar seine Wirkung zu entfalten. Und das ist der zweite unvermeidbare Gegensatz zwischen Christen und Nichtchristen, den Paulus hier aufzeigt. Der erste war Gottes Wort oder Menschenwort und der zweite Gegensatz ist verändert oder verhärtet. Verändert oder verhärtet. Gottes Wort verändert, schon dass einer zum Glauben findet, dass einer überhaupt Christ wird, dass er so verändert wird, geschieht dadurch, dass Gottes Wort an ihm wirkt. Das sagt Paulus ja in Römer 10, Vers 17, so kommt der Glaube aus der Predigt. So kommt der Glaube aus der Verkündigung der Botschaft. Und da steht für Botschaft genau das gleiche Wort wie hier in unserem Vers 13. Das Wort der göttlichen Predigt, das steht auch in Römer 10, Vers 17. Dadurch kommt der Glaube. Und Petrus sagt das genauso. 1. Petrus 1, 23. Ihr seid zum neuen Leben wiedergeboren aus dem lebendigen Wort. Und Jakobus sagt das. Jakobus 1, Vers 18. Gott hat uns geboren nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit. Du bist Christ geworden, weil das Wort an deinem Herzen gewirkt hat. Das war die entscheidende Weichenstellung in unserer Biografie, wenn wir denn Christen sind. Dass Gott durch sein Wort, durch seine Wahrheit an unserem Herzen gewirkt hat, sodass wir es nicht nur objektiv empfangen haben, sondern auch persönlich, subjektiv aufgenommen. Und wenn du das Wort Gottes einmal aufgenommen hast, dann hat Gott nicht aufgehört, durch sein Wort an deinem Herzen zu wirken. So war es auch damals in Thessalonich gelaufen. Und bis heute macht Gott mit jedem, den er ruft, seine eigene Geschichte durch das Wort. Auch dort, wo man kaum damit rechnen würde, wie zum Beispiel in Birma, das heute Myanmar heißt und unter anderem an China und Laos grenzt. Dort setzt sich die Bevölkerung ja zusammen aus den verschiedensten ethnischen Gruppen. Die Karen machen gut 6% aus. Und von den Karen heißt es in Wikipedia ganz lapidar, man kann ja Wikipedia auch nicht immer glauben, aber manchmal schon. Jedenfalls steht in Wikipedia zu den Karen ganz lapidar, die Karen sind überwiegend Christen. Was? Die Karen sind überwiegend Christen. Ja, wie ist denn das möglich? Und die Antwort steht hier in Vers 13. Das Wort der göttlichen Predigt hat gewirkt. Und wie Gottes Wort dort an Chinas Grenze zu wirken begann, das können wir in der Missionsgeschichte nachlesen. Winrich Schäffbuch hat ein hochspannendes Buch über das Abenteuer Weltmission geschrieben. Und in diesem Buch erzählt Winrich Schäffbuch die Geschichte der Karen. Wie durch den Missionar Adoniram Judson dort Gottes Wort hinkam. Und dabei spielte eine bestimmte Person von den Karen eine besondere Rolle, nämlich ein ehemaliger Räuber und Mörder, Ko Ta Byung. Der hat etwa 30 Menschen nach eigenen Aussagen umgebracht. Die Regierung hat ihn in die Sklaverei verkauft und Judson hatte ihn gekauft. Und von diesem Missionar und seinem Mitarbeiter erfuhr dieser 1778 geborene Mörder und Räuber, Ko Ta Byung, das Wort Gottes. Unvorstellbar. Er hat das Wort Gottes empfangen von Judson, aber er hat es auch aufgenommen. Und dann hat er sich mit 48 Jahren bekehrt und wurde im Mai 1826 getauft, in Anwesenheit von drei Karen, die aus den nahen Bergen dazugekommen waren. Und sie flehten ihn nun spontan an, er möchte doch als Bibellehrer in ihre Dörfer kommen. Und so begann die Mission unter den Karen. Und heute stehen weite Teile der Christen in Birma unter einem harten Verfolgungsdruck. Sie machen ca. 8% der Bevölkerung aus. So ist das gelaufen. Und so schreibt es Paulus hier in Vers 14, liebe Brüder, ihr seid den Gemeinden Gottes in Judäa nachgefolgt. Ihr habt dasselbe erlitten von euren Landsleuten, was jene von den Juden erlitten haben. Und wieder sind es die alten Bekannten, die Landsleute, dort in Thessalonike. Die hatten dieselbe Botschaft gehört, aber die einen wurden verändert und die anderen blieben verhärtet und verhärteten sich immer mehr. Und Paulus schreibt ihnen das jetzt und sagt, Leute, es ist nicht ungewöhnlich, dass ein und dieselbe Botschaft so gegensätzliche Reaktionen hervorruft. Verändert oder verhärtet. Das ist sogar dem Herrn Jesus so gegangen. In Johannes 6 wird das ja berichtet, nach anfänglicher Begeisterung, wo sie alle gejubelt haben, gesagt haben, das ist der super Prediger und sie wollten ihn zum König machen. Und je mehr sie dann verstanden, was Jesus wirklich wollte, umso mehr ist die Mehrheit wieder auf Distanz zu ihm gegangen. Und dann heißt es hier in Johannes 6, Vers 60, viele seiner Jünger, die das hörten, also so Kurzzeitjünger gewissermaßen, die sagten, das ist eine harte Rede, was er da predigt, wer kann das hören? Und dann hat sich die Mehrheit wieder verabschiedet, verhärtet. Es ist immer wieder dieser gleiche Gegensatz, verändert oder verhärtet. Und Paulus schreibt den Thessalonichern, Leute, ihr dürft euch nicht wundern, Gottes Botschaft polarisiert. Gottes Botschaft polarisiert, war nie anders. Und die Gemeinde Jesu darf das nicht verharmlosen, weil einfach zu viel auf dem Spiel steht. Das sagt Paulus dann in Vers 16. Was folgt denn daraus, wenn sie uns hindern, das Evangelium weiterzusagen? Sie wehren uns, den Heiden zu predigen, zu ihrem Heil. Das heißt, sie wehren uns, den Heiden zu sagen, wie sie in den Himmel kommen können. Die Gegner, die uns ausbremsen wollen, die Gegner, die uns mundtot machen wollen, die wehren uns, den Heiden zu predigen, zu ihrem Heil. Die wehren und verhindern die Rettung von Leben. Und liebe Leute, deswegen darf die Gemeinde Jesu den Kampf um die Wahrheit des Evangeliums niemals verharmlosen. Und deswegen dürfen wir diese harschen Gegensätze, die Paulus hier markiert, auch nicht überspielen oder vertuschen, nur weil wir den Konflikt scheuen oder weil wir Angst davor haben, uns vielleicht unbeliebt zu machen. Auch bei den Auseinandersetzungen um diesen unsäglichen sogenannten Kirchentag ist das ja die entscheidende Dimension, dass Heiden, die auf dem Weg in die Verlorenheit sind, über Gottes Botschaft getäuscht werden. Dass man ihnen sagt, ach, alle Wege führen in den Himmel, wir können hier buddhistische Feiern machen, die Moslems können sich präsentieren, multireligiöser Kirchentag, das ist das Problem. Oder dass man sagt, ja, wenn du Gott gefallen willst, wer immer das ist, dann musst du dich für die grüne Klimapolitik einsetzen. Oder du musst das Gendern fördern. Oder du musst die biblische Sexualethik pulverisieren. Dann gefällst du Gott. Wissen Sie, es ist geistlich zerstörerisch. Und das macht das Ganze dann noch einen Dreh dramatischer. Wenn Protagonisten, die sich als Sprecher der Evangelikalen ausgeben, behaupten, och, das sei doch eigentlich alles gar nicht so schlimm gewesen. Ich meine hier konkret den Präses des Gnadauer Verbandes, Pfarrer Steffen Kern. Und ich sage das öffentlich, weil er sich öffentlich sehr prononciert dazu geäußert hat. In Idea Spektrum ist das zitiert, wo er sagt, der Kirchentag sei eine Veranstaltung, bei der der christliche Glaube so stark und breit in der Öffentlichkeit wahrgenommen werde, wie durch kaum eine andere. Und dann kritisiert er eine bemerkenswerte Koalition von atheistischen Kirchenkritikern und neoevangelikalen Influencern, die den Kirchentag pauschal und aggressiv angreifen, wie er sagt, und die meinten, von dem sollten sich vermeintlich wahre Gläubige fernhalten. Also, was geschieht hier? Steffen Kern verharmlost nicht nur die gegen die Bibel gerichtete große Tendenz des Kirchentages, die Verfälschung des Evangeliums, den Kampf gegen die Grundpfeiler der biblischen Ethik. Wir wissen ja, Lebensrechtler, die ungeborene Babys schützen wollten, durften dort nicht mal einen eigenen Stand aufbauen. Nicht das bemerkt Steffen Kern als Sprecher des Gnadauer Verbandes der Evangelikalen, sondern er dreht den Spieß geradezu um. Er sagt, und wenn Idea uns zitiert, zitieren Sie uns in der Regel ziemlich genau. Sie sprechen das in der Regel ab, wenn Sie uns zitieren. Er sagt, das eigentlich Kritikwürdige sind Kritiker. Und diesen Kritikern unterstellt Steffen Kern böse Motive. Er redet hier von einem befremdlichen Hass und von der Gier nach Ungutem. Das würde uns treiben, die Gier nach Ungutem. Das sind gravierende moralische Urteile. Ganz im Sinne der üblichen Parolen gegen Hass und Hetze. Und was der Gnadauer Präses sich dann als Verbesserung wünscht, das wird hier auch noch gesagt, ist mehr Weite und Ausgewogenheit, sagt er. Ja, der Kirchentag hat noch Luft nach oben, er braucht mehr Weite und Ausgewogenheit. Schauen Sie, damit akzeptiert er all die dort vorgetragenen falschen Lehren und sagt, es müssten eben noch ein paar frommere Akzente hinzugefügt werden. Das heißt das doch, damit Ausgewogenheit hergestellt wird. Nicht mehr biblische Konzentration, sondern mehr Weite, damit die Palette noch breiter wird. Diese Äußerung ist ein theologischer Offenbarungseid. Und genau das Gegenteil von dem eindeutigen Entweder-Oder, das der Apostel Paulus in diesen Versen fordert. Gottes Wort oder Menschenwort? Nicht Ausgewogenheit fordert Paulus. Nach dem Motto, jetzt ist so viel Menschenwort, da muss noch ein bisschen mehr Gottes Wort dazu, damit es ausgewogen ist. Entweder-Oder, sagt Paulus. Und daraus folgt die andere Alternative, verändert oder verhärtet. Und je nachdem, und das ist das Letzte, folgt aus dem einen wie aus dem anderen eine schwerwiegende Konsequenz. Und das ist unser letzter Punkt. Ihr habt dasselbe erlitten, Ende von Vers 14, von euren Landsleuten, was jene von den Juden erlitten haben. Die haben den Herrn Jesus getötet und die Propheten und haben uns verfolgt und gefallen Gott nicht und sind allen Menschen Feind, indem sie, um das Maß ihrer Sünden alle Wege voll zu machen, uns wehren, den Heiden zu predigen zu ihrem Heil. Aber der Zorn Gottes ist schon in vollem Maß über sie gekommen. Wieder macht Paulus diesen Gegensatz deutlich. Er sagt, wenn du mit Jesus lebst, wenn du von seinem Wort verändert wirst, wenn du zu seiner Gemeinde gehörst, dann musst du damit rechnen, auch auf die eine oder andere Weise verfolgt zu werden. Der Jünger ist nicht über dem Herrn. Du musst damit rechnen, auf die eine oder andere Weise verfolgt zu werden. Aber wenn du Gottes Wort nicht an dich heranlässt, wenn du verhärtet wirst, dann wirst du am Ende verloren sein, auf ewig. Und das ist der dritte und letzte Gegensatz, den Paulus hier vor uns hinstellt, verfolgt oder verloren. Gottes Wort oder Menschenwort war das erste, verändert oder verhärtet das zweite und jetzt zum Schluss verfolgt oder verloren. Und Paulus erinnert nochmal an den Widerstand, den das Evangelium von Anfang an in Jerusalem erfuhr und den er ja zeitweilig an vorderster Front mitorganisiert hatte. Und er beschreibt das in Vers 15, was da gelaufen ist. Sie haben den Herrn Jesus getötet. Unsere jüdischen Freunde, im Verein mit der römischen Staatsmacht, natürlich. Aber der jüdische Sanhedrin hat nicht locker gelassen, bis Paulus endlich das Todesurteil vollstreckte. Und in demselben Geist haben sie vorher schon immer Gottes echte Propheten umgebracht. So hat das ja auch der Herr Jesus im Gleichnis von den Weingärtnern gesagt, was wir vorhin gehört haben, Markus 12. Und, sagt Paulus, uns haben sie auch verfolgt. Uns haben sie auch verfolgt. Nicht die jüdischen Gegner allein, die Heiden genauso. Aber sie haben uns verfolgt und damit stellen sie sich zugleich gegen Gott und gegen ihre Mitmenschen, weil sie verhindern, dass die Heiden erfahren, was Jesus in Johannes 14 gesagt hat, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als allein durch mich. Sie verhindern, dass die das erfahren. Und darum sagt Paulus, dürft ihr euch nicht wundern, wenn ihr von diesen Leuten auch verfolgt werdet. Sie bleiben ihrem Kampf gegen die Wahrheit von Jesus treu. Nach den Kriterien von Steffen Kern wäre das, was Paulus hier sagt, vermutlich Hass und Hetze. Und einige Theologen haben das dem Apostel in der Tat vorgeworfen. Einige Theologen haben aus diesen Sätzen sogar eine Form von Antisemitismus herauslesen wollen und das dem Paulus zum Vorwurf gemacht. Überlegen Sie mal, Paulus mit seiner jüdischen Herkunft, Paulus, der immer wieder deutlich machte, wie sehr er seine jüdischen Volksgenossen lieb hat. Müssen Sie nur die ersten Verse von Römer 9 lesen, wo er sagt, dass ich große Traurigkeit und Schmerzen habe in meinem Herzen, weil die verloren gehen ohne Jesus. Und dann fügt er hinzu, ich selber wünschte, verflucht und von Christus getrennt zu sein für meine Brüder, die meine Stammverwandten sind nach dem Fleisch, die Israeliten sind, denen die Kindschaft gehört, die Herrlichkeit, die Bundesschlüsse, das Gesetz, der Gottesdienst, die Verheißung, die so eine große, wunderbare Tradition mitbringen. Und wenn ich sie retten könnte, wäre ich bereit, Paulus weiß, das geht natürlich nicht, aber er sagt, ich habe sie so lieb, wenn ich sie retten könnte, wäre ich bereit, dafür mein eigenes Heil aufs Spiel zu setzen. Und deswegen ist Paulus immer als erstes in die Synagogen gegangen, weil er seine jüdischen Freunde erreichen wollte. Das, was Paulus hier schreibt in 1. Thessalonicher 2, ist keine emotionale Verunglimpfung. Es ist nicht sein eigenes Verdammungsurteil über jene Volksgenossen, die Jesus ablehnen. Es ist nicht Menschenwort, es ist Gottes Wort. Und Paulus bringt nur noch einmal in Erinnerung, was der Herr Jesus selbst gesagt hatte als Jude über seine eigenen jüdischen Landsleute, um die er geweint hatte. Matthäus 23, 37. Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinigst die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen? Wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel. Und ihr habt nicht gewollt. Ich bin auch für euch am Kreuz gestorben. Aber ihr habt nicht gewollt. Und dann fährt Jesus fort. In diesem Zusammenhang, Matthäus 23, in Vers 32, das heißt wenige Verse davor, da sagt er, wohlan macht auch ihr das Maß eurer Väter voll. Ihr Schlangen, ihr Otternbrut, wie wollt ihr der höllischen Verdammnis entrinnen? Wenn ihr Gottes Retter abweist, heißt das. Das sagt Jesus. Und von Jesus her verstehen wir, wie der Apostel diese Verse meint. Er sagt nochmal das Gleiche im Grunde genommen. Er sagt, indem die Juden im Verein mit den Heiden alles tun, um die Ausbreitung der Rettungsbotschaft zu unterbinden, zu verbieten, zu verfolgen, dass das Evangelium von Jesus gepredigt wird, Vers 16, machen sie das Maß ihrer Sünden alle Zeit voll. Genauso, was Jesus gesagt hat. Und bei dieser Formulierung, sie machen das Maß voll, müssen wir uns ein Gefäß vorstellen, ein Maß, das sich langsam füllt, bis es irgendwann überläuft. Und Paulus sagt, so lässt Gott das Böse zu, er lässt zu, dass das ausreift, bis er es schließlich richten wird. Das Maß wird voll. Alles, sagt Paulus, was ihr an Feindschaft und an Widerstand gegen Jesus erlebt und erleidet, das ist bei Gott im Blick. Er übersieht das nicht. Es entgeht ihm nicht. Auch wenn ihr vielleicht manchmal fragt, warum er das immer noch zulässt, dass ihr so gequält werdet. Aber er weiß, wann das Maß voll ist. Und seid gewiss, und das ist dann der letzte Satz, der Zorn Gottes, das heißt sein Gericht über alle menschlichen Widerstände, ist schon vollständig über sie gekommen, die euch verfolgen. Das ist der letzte Satz, den wir noch klären müssen. Paulus sagt, der Zorn Gottes ist schon vollständig über sie gekommen, die euch verfolgen. Und das wundert uns, warum spricht Paulus hier in der Vergangenheitsform? Das Endgericht liegt ja noch in der Zukunft. Warum sagt Paulus, der Zorn Gottes ist schon vollständig über sie gekommen? Dafür gibt es zwei Erklärungen, die sich möglicherweise ergänzen. Die eine Erklärung ist die, dass Paulus hier, wie so oft, die prophetische Vergangenheitsform verwendet. Das heißt, das wird so sicher kommen, dass man schon in der Vergangenheitsform davon sprechen kann, als wäre es geschehen. Damit macht Paulus deutlich, es wird mit Sicherheit kommen. Deswegen sagt er, es ist schon gekommen. Und dann eine zweite Erklärung. Der Zorn Gottes ist schon vollständig über sie gekommen. Das heißt, das Gericht ist schon über sie verfügt. Es hängt gewissermaßen über ihnen wie ein Damoklesschwert. Es ist schon in Geltung. Und deswegen wird es am Ende dann unabwendbar über sie kommen, wenn sie nicht vorher Buße tun. Und das gilt nicht nur für die Juden, die sich gegen Jesus auflehnen und ihn ablehnen, sondern das gilt für alle anderen auch. Das gilt für alle anderen auch, die Gottes ausgestreckte Rettungshand abweisen und wegschlagen und sagen, wir brauchen keine Vergebung der Sünden, wir brauchen keinen Gott. Johannes der Täufer hat das mit ganz ähnlichen Worten wie Paulus erklärt. Johannes der Täufer sagt in Johannes 3, Vers 36, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Er kann sich dessen jetzt schon sicher sein, wer zu Jesus gehört. Und dann fährt er fort. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, und Achtung, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Genau die gleiche Formulierung. Und so meint es Paulus hier. Der Zorn Gottes ist schon vollständig über sie gekommen, unter dem leben sie schon. Und er wird über ihnen bleiben. Es sei denn, du flüchtest dich zu Jesus, solange es Zeit ist. Verfolgt oder verloren. Entweder du bist bereit, dich zu Jesus zu bekennen, dann wirst du auf die eine oder andere Weise bedrängt und verfolgt werden. Oder die Alternative ist, Du gehst verloren, weil du ohne Jesus unter diesem Zorn Gottes bleibst. Wir kommen zum Schluss. Es ist erschreckend. Es ist erschreckend und aufrüttelnd, wie einfach und schnörkellos Paulus in 4 kurzen Versen diese unvermeidbaren Gegensätze aufzeigt, die jeden Jesus-Nachfolger von seinen Mitmenschen unterscheiden. Die jeden Christen von seinen Mitmenschen unterscheiden, nicht weil Christen bessere Menschen wären, sondern weil Jesus diesen Unterschied in unserem Leben bewirkt. Erstens, Gottes Wort oder Menschenwort. Worauf willst du dein Leben bauen? Zweitens, verändert oder verhärtet? Was geschieht mit deinem Herzen? Und drittens, verfolgt oder verloren? Jesus hat uns keine störungsfreie Pilgerreise über diese Erde versprochen. Aber Jesus hat versprochen, uns zu retten und uns sicher nach Hause zu bringen. Und mit dieser Dynamik ist es dann auch bei den Karen in Myanmar weitergegangen. Ein Dorf nach dem anderen wurde vom Evangelium ergriffen und verändert. Und wer im Herzen gepackt war, der setzte dann auch alles ein, um andere noch zu retten. Es wird berichtet von einem alten Häuptling, der war krank, aber er konnte nicht sterben, weil er gern noch seinen Bruder zum Glauben geführt hätte. Und dann ließ er sich eine Tagereise weit von seinem Enkel zu seinem Bruder tragen. Und er fuhr dort vor Ort, dass sein Bruder schon Christ geworden war. Was für eine Freude. Und mittendrin Kota Biu, der frühere Räuber und Mörder. Kota Biu, der immer noch schwere Kämpfe mit seinem alten Leben auszutragen hatte, weil manchmal so sein Zorn so über ihn kam. Aber wenn die Überreste seines alten Adams wieder durchbrachen, so heißt es, zog er sich oft lange zum Gebet zurück und legte das seinem Herrn hin, um dann neu gestärkt seinen Volksgenossen die Bibel auszulegen. Verändert, nicht verhärtet. Ja, und auch verfolgt. 2 Jahre später brach unter den Karen eine schlimme Christenverfolgung aus, in der viele inhaftiert und gefoltert wurden. Aber sie blieben ihrem Herrn treu und er brachte sie durch. Und heute zählt ein großer Teil der etwa 5 Millionen Karen in Myanmar und Thailand zu den bekennenden Christen. Und viele erinnern sich noch dankbar an den früheren Räuber und Mörder, der zum Apostel der Karen wurde. So baut der Herr Jesus seine Gemeinde, wo er will und mit wem er will. Herr Jesus, danke, dass du das tust, dass du der Herr deiner Gemeinde bist, dass du die Deinen wirklich durchträgst. Danke, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass du uns verändert hast und weiter veränderst. Herr, dass du uns im Bedrängnis bewahrst. Ach, baue du deine Gemeinde auch hier bei uns. Und sei uns gnädig. Lieber, guter Herr. Amen.